Was für eine Woche, Lukas. Das Wochenende war ja noch mal dramatischer als die Zins- oder nicht stattgefundenen Zinsänderungen in der Woche davor. Was müssen wir heute alles besprechen, Lukas?
Ja, die Märkte erleben einige Auf und Abs. Ja. Wir haben 44 Tage Bitcoin über 100.000 US-Dollar gehabt und gestern ist es unter die 100.000. Aber wir haben es jetzt wieder erreicht, dass wir über 100.000 stehen. Was besprechen wir? Zuallererst, wir haben die Blockzeit 902417 und es gibt einige spannende News heute. Wir sprechen über einen der größten Passwort-Hacks, den es jemals gegeben hat, mit 16 Milliarden gehackten Passwörtern. Wir sprechen über Pump.fun, die haben ihren Twitter-Account kurzzeitig verloren. Wir sprechen über Texas, die haben eine Bitcoin-Reserve jetzt in Gesetz gegossen. Dann sprechen wir über CoinMarketCap, da gab es auch einen Hacking-Versuch oder einen Hack, der erfolgreich war leider. Dann sprechen wir über Circle, die sind ja frisch in die Börse gegangen und sind preislich explodiert. Dann über die Bank of Japan und was haben wir noch? Einen Hack gab es bei Hacken. Das ist recht lustig. Und wir sprechen über Time in the Market, Beat Timing the Market und wie man sein Passwort schützt vor diesem Hack, den wir eingangs angesprochen haben, wie zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und ich würde sagen, damit starten wir gleich direkt ins Markt-Update, Alex.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, Lukas, du nimmst immer sehr viel vorweg. Das ist ja gar nicht mehr spannend dann, was kommt in der
Doch,
Folge.
das ist
Aber
richtig spannend heute.
ist ja egal. Auf alle Fälle sollten wir heute wieder starten mit dem Marktupdate. Es schaut düster aus. Bitcoin hält sich wacker über den 100.000. Das ist ja am Wochenende nach dieser Attacke der USA auf diese Urananreicherungsanlagen im Iran ist es kurzzeitig unter die 100.000 gefallen, aber es hält sich jetzt wacker bei 101.000. Trotzdem ist das ein Minus von 5,2% zur Vorwoche bei Bitcoin. Viele Kryptowährungen wie Ethereum, XRP, Solana, aber auch Dogecoin und Cardano schreiben 15% in etwa Minus, also zwischen 12 und 15% bei den großen
Heftig,
Altcoins, auch
heftig.
Chainlink, Avalanche, Stellar Lumens, XLM, also die ganze Palette voll bis zu Sui, das wirklich 20% im Minus ist und auch Hyperliquid mit 20%. Ganz, ganz schlechte Zahlen für die meisten Altcoins. Ausnahme ist vielleicht Tron, das nur circa 1% Minus gemacht hat. Im Plus ist wirklich fast gar nichts. Da sehen wir die zwei L1-Chains Kaya, die haben wir ja schon besprochen einmal kurzzeitig. Vielleicht sollten wir uns die mal genauer anschauen, wenn die so weiter performt. Und Sei, also diese zwei alternativen L1-Chains, die haben beide einen guten Zugewinn. Kaya mit 17% und Sei mit circa 7% im Plus. Alle anderen Top 100 Coins sind im Minus. Am schlimmsten hat es die Meme-Coins getroffen, SPX 6900 und auch unser gutes AB jeweils zu circa 35% im Minus. Die Virtuals sind bei minus 28, Fatcoin minus 27, Dog with Hat minus 22, Pepe auch minus 22 fast. Also die Meme-Coins ganz, ganz schlecht. Auch Ethena mit minus 22%. Sehr, sehr schwach diese Woche. Generell schaut es am Markt so aus. Wir sehen die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen jetzt bei 3,1 Billionen. Das ist eine starke Korrektur auch zur Vorwoche, wo wir ja noch bei circa 3,3 oder knapp 3,3 waren. Dann sehen wir den Angst, also den Fear and Greed Index, der ist in der Angstzone tatsächlich jetzt bei 37. Das ist sehr, sehr niedrig. Ich meine, historisch jetzt fast ein Bärenmarktwert oder ein Wert bei großen Korrekturen zumindest. Wir haben das zuletzt gesehen bei dieser größeren Korrektur im Sommer letztes Jahr und bei dieser Korrektur vor dem letzten Pump dieses Jahr, genau im März, April. Da haben wir so niedrige Werte gesehen. Sonst gibt es das eigentlich fast nur im Bärenmarkt. Es ist die Marktstimmung gerade nicht wirklich gut. Bitcoin Altcoin Season Index, der ist sehr stark auf der Bitcoin-Seite. Wieder Altcoins halten ist überproportional schwierig momentan, so wie auch schon in den letzten Monaten. Die Bitcoin-Dominanz ist mittlerweile bei 65%, also es passt hier ins Bild. so wie das hier bei CoinMarketCap zumindest sehen. Bei TradingView, da sind die Werte ja, wie ihr wisst, etwas anders. Das misst sich etwas anders. Da sind wir schon weit über 65. Da sind wir fast schon bei 66. Ich glaube, gestern hatten wir kurzzeitig die 66% gekratzt. Dann gibt's eine kleine Aufregung bei den Stablecoins. Da sind tatsächlich laut DeFi Llama 8% hinzugekommen. 20 Milliarden in den letzten 7 Tagen. Und das ist ganz interessant oder skurril eigentlich, weil da geht's um diesen US-Dollar auf der Tezos-Chain. Erstens, Tezos ist ja, wie wir alle wissen oder wie viele wissen, ein L1, der ein bisschen, wo viele sagen, das ist eine Ghost Chain, weil es basiert sehr wenig darauf. Es ist nicht gerade ein Projekt, was bekannt ist dafür, dass jetzt viel drauf abgeht. Und wir sehen hier, der Preis dieses Stablecoins ist sehr stark erhöht, also momentan bei $1.74 laut DeFi Llama. Ich habe das kurz einmal nachgeschaut, auch bei CoinMarketCap, da sieht es so aus, als wäre der komplett depegged, also der schwankt. Und hier ist auch der Hinweis bei DeFi Llama, dass die hier einen starken depeg gibt von diesem Stablecoin.
Das kann nicht stimmen, gell?
Also diese 20 Milliarden, die sind wahrscheinlich nächste Woche wieder weg. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. War nur eine ganz interessante Beobachtung, dass wir in dieser Zeit auf einmal so einen Aufwärtstrend da sehen. Sonst passiert nicht viel. DeFi ist relativ tot. Das gleiche gilt für NFTs. Bei den NFTs, ich glaube, ist es mittlerweile fast schwieriger als Altcoins zu halten, weil die machen Minus an guten und an schlechten Tagen. Ganz, ganz schlecht geht es den Kaito Genesis, also von Kaito AI. Die sind minus 22% diese Woche. Aber auch Projekt Aeon, über das wir mal berichtet haben, ist minus 22% im Minus. Und selbst die richtig Premium-NFTs, wie man sagt, die CryptoPunks, die Pudgy Penguins und auch die Bored Apes sind stark im Minus. Und damit würde ich sagen, Lukas, starten wir in die Neuigkeiten diese Woche. Was ist sonst noch passiert? Wie schaut's aus?
Ja, man, es ist eine heftige Woche, die wir hinter uns haben. Ja, wir haben da Bombardierungen von 3 verschiedenen Urananreicherungsanlagen im Iran. Wir haben keine Ahnung, was jetzt da als nächstes folgen wird, wie das noch weitergeht. Die Märkte sind ein bisschen in Panik, man sieht es. Es gibt noch mehr Gründe, noch mehr negative Events, die wir besprechen müssen. Und das ist auch einer, der es in sich hat. Ja? Die Headline ist, es wurden 16 Milliarden Passwörter gehackt. Also auf Deutsch, die wurden quasi gefunden innerhalb von Cloud-Plattformen. Die wurden von Infostealern gesammelt und veröffentlicht. Es handelt sich um 30 verschiedene Datensätze mit einer Riesenanzahl an Login-Credentials, das heißt E-Mail und Passwort in der Regel, sind dort drin zu finden. Und das Heftige daran auch ist, also wenn wir sagen, das sind jetzt 16 Milliarden, das heißt 2 Passwörter pro Mensch auf der Erdoberfläche, sind hier in diesen Datensätzen. Man weiß nicht ganz, ob die 16 Milliarden korrekt sind. Viele Details sind noch unklar. Also Cyber News hat darüber berichtet, dass sie da schon länger dran sind. Und das ist auch ein aktueller Fall. Das sind keine alten Daten. Das sind aus den letzten Monaten in dem Zeitraum. Und betroffen sind eben große Anbieter wie Facebook, wie GitHub, wie Google, ganz gefährlich für die ganzen Gmail-Nutzer zum Beispiel. Mhm. Telegram ist betroffen. X, also sei auch betroffen. Zoom und Twitch und so weiter. Also ganz große Anbieter.
Ich glaube, Kryptobörsen selbst zum Beispiel sind nicht betroffen, oder?
Das habe ich nicht gefunden. Also generell sagen sie, man muss es sehr, sehr ernst nehmen und es sind sehr viele verschiedene Bereiche betroffen. Also ich habe jetzt nur die paar Großen da benannt. Ich weiß nicht, was alles in den Daten steckt, weil die sind relativ riesig und nicht alles ist davon jetzt öffentlich bekannt.
Ich glaube, wichtig ist, die Gefahr anzusprechen, wenn jetzt zum Beispiel euer E-Mail kompromittiert wurde und man diese Login-Daten irgendwo in so einer gestohlenen Liste findet, dann kann sich jemand bei eurem E-Mail einloggen und wenn der dann Zugang hat, könnte der eventuell, wenn eure Börsenkonten nicht hinreichend doppelt abgesichert sind, könnte der natürlich über dieses E-Mail auch Zugriff haben auf euer Kryptokonto. Das ist, glaube ich, die Gefahr.
Also an der Stelle bitte sich das genau anschauen. Es gibt auch diese Have I Been Pwned Webseite, die verlinken wir auch dazu in der Episodenbeschreibung und sprechen darüber noch ein bisschen. Die Webseite heißt eben Have I Been Pwned, also P-W-N-E-D, also das ist das Internetsprache für Have I Been Owned. Ja. Wir verlinken das natürlich, den Link dann findet ihr in der Episodenbeschreibung. Schaut euch das bitte an und wenn ihr euch da nicht drin findet, ihr werdet es euch sehr wahrscheinlich drin finden, weil es nicht nur diesen Hack betrifft, sondern vergangene Hacks und so weiter. Ich bin drin zum Beispiel. mehrfach mit alten Passwörtern, die ich irgendwo hatte. Wir im Tipp der Woche werden wir noch mal im Detail über alles sprechen. Wir haben 5 konkrete Tipps. Das Wichtigste ist dabei gleich vorweggenommen, 2-Faktor-Authentifizierung überall machen. Ganz wichtig ist zu sagen, die Leute von Cyber News wollen dabei betonen, es ist noch nicht alles klar. Die ganze Sache die entwickelt sich weiter, die ganzen News, die werden Schritt für Schritt bekannter. Also was wir hier vorliegen haben, das ist eine ganz große Sache, die passiert ist, das muss man sehr ernst nehmen.
Also haveibeenpwned.com, da kann man seine E-Mail-Adresse eintragen und nachschauen, ob man auf der Liste ist. So, und dann kommen wir zur nächsten Neuigkeit, nämlich dem Pump.fun-Dilemma diese Woche. Pump.fun wurde plötzlich gesperrt auf X und auch der Gründer Alon, auch der wurde auf X gesperrt Anfang der Woche, sehr überraschend. Und gleichzeitig eben wurden neben dem Pump.fun-Konto auch das Konto dieses Gründers und auch 20 bis 30 weitere verbundene Konten plötzlich gesperrt. Also im Laufe der Woche sind dann die Gründe bekannt geworden, beziehungsweise sind Gerüchte umgegangen, worum es da eigentlich geht. Viele meinten, es könnte sich um diese übertriebenen Bot-Aktivitäten handeln, wo X dann schlussendlich den Stecker gezogen hat, weil diese ganzen Memecoin-Projekte, diese viralen Token-Launches, die da sehr stark auch mit Bots unterstützt wurden, dass man die einfach nicht mehr haben möchte. Andere verbreiteten das Gerücht, dass es eine X-Sperre geben könnte, die in Verbindung mit dem 1 Milliarde US-Dollar Tokenverkauf des Pump-Tokens von Pump.fun, dass es mit dem in Verbindung stehen könnte. Tatsächlich gab es auch das Gerücht, dass die amerikanische Behörde wieder eingeschalten wurde wegen Pump.fun. Möglicher Grund könnten eben dieser große Tokenverkauf sein oder aber auch den wiederholten Vorkommnissen in den Pump.fun-Livestreams. Dort wurden unter anderem Schusswaffen gezeigt, explizite Stunts, es wurden Drohungen ausgesprochen gegen andere Menschen und es gibt auch sogar inszenierte Selbstmorde auf dieser Plattform. Und da gab es eben dann die Spekulation, dass die Behörde wieder aktiv wurde. Einen Tag später kam jedoch raus, dass es ausschließlich um eine unbezahlte X-Rechnung ging. Also Pump.fun hat offenbar die Rechnung bei X nicht bezahlt und da ging es um $5,000. Und nachdem die bezahlt wurde, war Pump.fun dann wieder zurück. Auch diese Information, dass der Pump.fun-Gründer Alon in New York City verhaftet wurde in seinem Penthouse, stimmt demnach vermutlich nicht. Das ist auch umgegangen. Es sieht so aus, als wäre es einfach schlechtes Management bei Pump.fun und nichts weiteres gewesen.
Na schade, ich wäre ein Fan davon, wenn sie das abdrehen. Pump.fun ist ja voll mit Betrügereien, mit gerückten Aktionen.
Es ist offenbar wirklich nur die X-Rechnung gewesen. Und Gerüchte gibt es natürlich nach wie vor. Viele Dinge, die im Internet sind, wie ihr wisst, die gehen dann nicht mehr weg. Die treiben sich herum und werden dann immer wieder repostet und verbreitet von Menschen. Und ja, aber wir sehen da jetzt momentan keine akute Gefahr. Pump.fun ist wieder online und ihr könnt wieder interagieren. Was passiert aber auf staatlicher Seite, Lukas, inzwischen?
Ja, es gibt wieder mal tolle News. Wir haben schon mal angekündigt, dass es so kommen wird und es ist so gekommen. Texas hat als dritter Bundesstaat der USA im State Reserve Race eine Pole Position jetzt eingenommen und hat ein eigenes Bitcoin Reserve Gesetz verabschiedet. Das ist deswegen eben so extrem relevant dieses Mal, weil wenn man Texas isoliert betrachtet, das eigene Land zum Beispiel, ist es die 8. größte Volkswirtschaft auf der Erdoberfläche. Mit über 30 Millionen Einwohnern ist es auch einer der größten Bundesstaaten. Es ist auch einer, der wirtschaftlich sich extrem gut entwickelt, weil nämlich gerade so Orte wie Austin, Texas sind sehr, sehr attraktiv für große, bekannte Tech-Unternehmen. Einige sind ja weggezogen aus Silicon Valley und sind jetzt in Austin zu Hause. Und Elon Musk ist ja auch ein Fan mit seinen Tesla und anderen Unternehmen, ist auch dort ansässig. Glücklicherweise hier, hast du gewusst, Kraken Exchange ist auch weg von Kalifornien, ist aber nach Wyoming gegangen, also in einen winzig kleinen Staat.
Wo Cynthia Loomis, oder?
Wo die Cynthia Loomis, die Bitcoin-Senatorin quasi zu Hause ist. Aber Wyoming ist halt, da leben nicht viele Menschen, das ist weit weg von der Zivilisation, würde ich sagen. Da leben viele Büffel und andere Tiere.
Ja, aber man Menschen, nimmt an, dass die sehr viel Personal auch im Ausland haben und dass da nicht ganz so viele Leute arbeiten, wahrscheinlich in den USA. Und die paar, die dort arbeiten, die sind wahrscheinlich in Wyoming sogar günstiger als in Texas oder Kalifornien, kann man annehmen.
Wyoming hat halt sehr kryptofreundliche Gesetzgebung natürlich, von der Cynthia Loomis auch mit ausgehend und deswegen ist Kraken jetzt auf dem Silicon Valley nach Wyoming gezogen. Aber zurück zu Texas in dem Fall. Das ist nicht nur Bitcoin-Investment-Gesetz, das wir hier haben. Es sagt im Text, alles was, also jede Kryptowährung, die mehr als 500 Milliarden US-Dollar Marketkapitalisierung hat in den letzten 24 Monaten, die qualifiziert sich dafür, die kann gekauft werden.
Ich glaube eher auch die Arizona, oder? Ja, war das nicht, war ja, glaube ich, auch so.
Ich bin mir nicht ganz sicher, welches
oder New Hampshire. Doch, das haben wir schon gelesen, das kennen wir schon mit den 500.000. Okay. Oder 500 Milliarden. Milliarden.
Also das heißt, in Zukunft, falls sich der Kryptomarkt mal gut entwickelt, dann haben wir auch Ethereum da potenziell möglich. Es ist kein Bitcoin-Gesetz alleine, will ich damit sagen, sondern nur Bitcoin erfüllt aktuell diese Anforderungen, kann gekauft werden. Mhm. Finanziert wird es durch Haushaltsmittel, durch Erträge, durch Spenden, verschiedenste Sachen. Also wie sehr in welchem Ausmaß auch gekauft wird in die Richtung, das werden wir sehen in nächster Zeit. Mhm. Wir haben jetzt drei Staaten, die das abgeschlossen haben. Es ist dann Arizona ein zweites Mal, wo es gerade kurz davor ist, fertig zu werden mit dem zweiten Gesetz. Aber dann ist eigentlich viel nicht weitergegangen, wenn man schaut. Also wir werden das verlinken für die Leute, die das interessiert.
Kommt dann im nächsten Bullenmarkt.
Genau. Also ist einmal ein gutes Beispiel für andere Staaten. Aber ich glaube, bis wir den nächsten Bundesstaat sehen in den USA, der das auch macht, wird noch Zeit vergehen müssen.
Ja, sehen wir dann. Bis dahin ist auf alle Fälle auch äußerste Vorsicht geboten am Kryptomarkt. Seid bereit, weil es ist nicht nur Bitcoin-Saison bei den Staatshaushalten, sondern es ist auch Hack-Saison offenbar wieder. Ich habe das unlängst in meiner privaten Gruppe geteilt. Das Ledger-Update ist natürlich ein Fake-Account von Ledger. Das ist wieder sehr stark oben gegangen in der letzten Woche. Also ganz viel Werbung wurde geschalten, wo Ledger angeblich 100 Millionen Dollar hergibt. Also bitte auf nichts klicken in diese Richtung. Und ganz, ganz brisant die Neuigkeit dieser Woche, CoinMarketCap, vermutlich eine der Top 5 Seiten, wenn es um Online-Traffic auf Krypto-Webseiten geht. Die wurden auch im Frontend irgendwie gehackt. Also es haben offenbar Angreifer geschafft, dass sie ein Pop-up einbauen in diese Seite, wo man sein Wallet verbinden musste, also verifizieren musste. Und CoinMarketCap hat auch prompt gemeldet, do not connect your wallet, also auf keinen Fall natürlich seine Wallet damit verbinden. Ganz, ganz interessant, Lukas, weil ich habe mit meinem Kumpel telefoniert, ich glaube, das war Freitag, und plötzlich, war das Freitag? Kann sein. Vielleicht war es auch ein anderer Tag, aber ich glaube, es war Freitag oder Samstag. Ich habe auf alle Fälle mit ihm telefoniert und dann haben wir über Krypto gesprochen, über unterschiedliche Krypto-Projekte und haben gemeinsam im Telefonat beide auf CoinMarketCap geschaut und er sagt mir dann, seit wann muss man sich mit dem Wallet da verbinden? Und bei mir kam das gleiche Pop-up und ich dachte mir, zuerst dachte ich mir, ja, weiß nicht, die wollen halt jetzt vielleicht einen Airdrop machen oder so und wollen, dass sie schauen, wer sich da verbindet, welche Adressen. Und ich sage noch so, ja, musst halt deine Wallet quasi verbinden. Und er hat es aber nicht gemacht und ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe es nämlich noch einmal geladen und dann ging das wieder weg. Bei mir ist es nämlich erst bei der fünften Seite plötzlich gekommen oder so. Und deswegen dachte ich, ich habe keine Lust, gerade meine Wallet zu verbinden. Ich lade das einfach noch einmal. Und glücklicherweise haben wir es beide eben nicht gemacht. Und obwohl wir seit 2017 beide in Krypto sind, also es hat wirklich täuschend echt ausgeschaut. Also ich kann wirklich nur warnen, auch wenn eine Seite, die euch sehr, sehr bekannt ist, plötzlich so ein Pop-up hat, dann schaut es noch einmal auf X nach, weil die haben da wirklich sehr schnell auch auf X gewarnt davor, vor dieser Betrugsmasche. Und ob da jetzt jemand betroffen ist und ob die da irgendwelche Daten stehlen konnten oder Assets stehlen konnten, das weiß ich nicht. Aber bitte passt da ganz, ganz scharf auf. Genau, und damit kommen wir zu einem nächsten. Website. Bitte?
Ist ja schon brutal, dass eine Website wie CoinMarketCap schon gehackt wird.
Die gehört zu
Binance, da würdest du doch erwarten, höchste Sicherheitsstandards. Und da fällt man sehr leicht drauf rein, wenn die auf einmal einen Button haben. Das hat zum Wallet connecten. Also bitte, Leute, immer aufpassen, wenn ihr eure Wallet connectet. Und bitte verwendet viele Wallets. Tut es nicht eine Wallet verwenden, wo alles drauf ist, was ihr besitzt, sondern wenn es für unterschiedliche Anwendungsfälle, für unterschiedliche Webseiten, immer eine neue Wallet. Und schaut, dass ihr da möglichst diversifiziert, damit sowas nicht passieren kann, dass da alles Geld runtergeklaut wird.
So, und damit, Lukas, kommen wir zu bullischeren Neuigkeiten für heute. Was gibt's noch?
Ja, also bullischer geht's, glaube ich, fast gar nicht aktuell, weil wir haben ja schon berichtet, Circle, ja, das ist das Unternehmen, das hinter dem USDC-Token steht, also der zweitgrößten Stablecoin. Es gibt Tether, die sind gigantisch und weniger reguliert, kann man sagen, sind jetzt in El Salvador zu Hause in Zukunft. Und dann gibt es eben die reguliertere Variante, sagt man, das ist USDC. Die sind auch sehr groß, aber im Verhältnis zu Tether relativ Platz 2 abgeschlagen. Und die sind ja an die Börse gegangen am 5. Juli. Und da haben wir schon berichtet, dass das ein extrem erfolgreicher Börsengang war. Nämlich hat sich die Aktie am ersten Tag verdreifacht. Und jetzt müssen wir ein Update geben, weil die Aktie hat sich jetzt inzwischen schon verachtfacht.
Aufgepasst, liebe Kryptologenfreunde. Diese Folge wird euch präsentiert von Onchain Austria. Das ist onchainaustria.at und da könnt ihr eure Ether staken. Also habt ihr Bock auf Staking, dann schaut vorbei bei Onchain Austria. Das ist sicher, das ist ein Verein in Österreich und dadurch seid ihr direkt in Europa mit euren Ether. Wollt ihr ein bisschen was erwirtschaften mit eurem Ethereum, dann geht auf onchainaustria.at und jetzt geht's auch schon wieder weiter mit die Kryptologen.
Und das musst du mal sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute im Aktienmarkt hier tätig sind, die zuhören oder Alex, du, ob du irgendjemand ein vergleichbares Unternehmen kennst, das innerhalb von, ich meine, jetzt 3 Wochen waren das, ja, 3 Wochen eine Verachtfachung hingelegt haben.
Das gibt es schon, aber ich glaube, dass das ganz Irrationale an dieser Rallye, das wirst du uns gleich präsentieren, weil das steht hier unten auf der Folie, das ist dieses KGV dieser Aktie, das ja eine dubiose Bewertung hat. Jetzt, wie hoch ist das? Das ist 3.100, hast du mir vorher gesagt, laut dieser Quelle, nicht?
Genau, da gibt es einen guten Tweet eben von Brew Markets, die haben das überstellt. Price-to-Earnings-Ratio, ja, Microsoft 37, ja. Nvidia 46, Apple 31.
Also diese schon sehr stark überbewerteten Unternehmen wie Nvidia, das hat 46. Das ist jetzt natürlich nach der Korrektur, ich glaube, es war schon bei 60 oder sogar noch höher. Aber das sieht man sehr selten, so hohe KGVs. Ein KGV in Europa ist generell niedriger. Das liegt meistens zwischen 15 und 25 in den letzten Jahren bei den größeren Unternehmen. Und in Amerika halt vielleicht auch über 30 einmal. Aber über 3.000 natürlich 100 Mal zu hoch. Und deswegen mein Tipp der Woche wäre das Shorten, aber das ist natürlich keine Finanzberatung. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Dürfte ich, Lukas, Finanzberatung machen, würde ich sagen Shorten.
Ja, es ist schon heftig, ja. Also brutal. Im Prinzip ist es auch so, Aktienpreise bilden die Zukunft ab, Erwartungen über die Zukunft. Ja. Jetzt ist die Frage, kann dieses Unternehmen so stark wachsen, dass es dann gerecht wird und dass sich der KGV anpasst? Ja. Was das Ganze ein bisschen mitschwingen lässt, ist der Genius Act in den USA. Das ist ja dieser Stablecoin Act. Der Genius Act, der regelt, wie Stablecoins in den USA funktionieren. Und da geht es halt um die Dollar-Stablecoins, wesentlich größere Sache, als was in Europa passiert in dem Vergleich. Und Stablecoins in dem Fall, ja, die regulierte Variante ist bei Circle zu Hause. Circle bekommt mit dem Genius Act einen riesen regulatorischen Push. Das, glaube ich, beflügelt die Aktien ein wenig. Dann die Erwartung, dass es könnte, wenn es groß genug wird, und wir haben keine Ahnung, wie groß Stablecoins noch werden können. Da gibt es ja die Berichte, die wir letzte Woche auch kurz gezeigt haben.
Aber das ist über das hinaus. Aber das ist absolute Irrationalität bei einem Launch, bei einem IPO. Das wird so nicht bleiben. Das kann man an dieser Stelle sagen. Das kann nicht sein. Das kann natürlich in Zukunft so hoch gehen. Aber dass das inzwischen nicht mehr korrigiert und nicht einmal einen anständigen Wert von unter 100 beim KGV wieder erreicht, das ist irrational. Und das ist, wie wir alle wissen, Märkte können länger irrational bleiben, als man liquider ist. Das gibt's ja dieses berühmte Zitat. Und wenn man da jetzt zu früh geschortet hätte, weil dein Freund Lukas, der Doktor, Surfdoktor, der Dr. Julian Hosp,
mein Freund,
der hat doch gesagt, beim IPO direkt shorten Circle, weil das startet schon viel zu hoch, hat er gemeint. Und wenn du das gemacht hast, wenn du da bei $30 geschortet hast, oder was war der Einstiegspreis? Ich glaube 32 oder so.
31 war der IPO-Preis und 69 war der erste Handelspreis auf der Börse.
Ja, aber jetzt hättest du dort geschortet, da wärst du längst liquidiert, du hättest dein ganzes Geld verloren. Also das ist wirklich etwas, wo man aufpassen muss natürlich.
Ein blöder Tipp von Herrn Dr. Julian Hosp, auf den sollte man oft nicht hören. Auf jeden Fall hier sehr, sehr spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht. Aber sowas, in so kurzer Zeit, so eine gigantische Steigerung, vor allem auch entkoppelt vom Kryptomarkt. Ja, weil der Kryptomarkt ist ja heruntergegangen, aber Circle macht das Gegenteil. Hier 253 Pre-Market schon. Total.
Ist halt, Stablecoins ist halt nicht Krypto eigentlich, das beweist es auch fast wieder, weil Stablecoins ist tokenisiertes Real-World-Asset eigentlich. Du nimmst ein Fiat-Coin, also Fiat-Währung und tokenisierst die und deswegen ist das eigentlich kein Krypto. Krypto ist, ich glaube, die Definitionen verschieben sich da gerade ein bisschen und man versteht immer mehr, was wirklich Krypto ist und was nicht, weil in dem Fall bekommt man Fiat-Geld als Token. Also nicht bei der Aktie.
Ja, also wie gesagt, Stablecoin Summer ist auf jeden Fall da. Viele Banken machen Stablecoins in Amerika, in Europa. Stablecoins werden groß. Ganz interessanter Use Case.
Und wie es da weitergeht bei dieser Aktie natürlich, das wird auch stark von der Gesamtstimmung vom gesamten globalen Finanzmarkt abhängen. Und da gibt es tatsächlich eine Bombe, von der ich seit Wochen und Monaten spreche. Und das ist nämlich die Bombe, die in Japan begraben liegt durch diesen Carry Trade. Und die Bank of Japan hat uns tatsächlich noch einmal 6 Wochen circa Ruhe gegeben, weil sie hat gesagt, und das war vor dem Angriff der USA auf den Iran, das darf man nicht vergessen, dass die gesagt haben, sie halten die Zinsen stabil. Das bedeutet, der Yen ist vorerst nicht stärker geworden und der ganze Carry Trade hat sich vorerst nicht aufgelöst. Und das hat eigentlich uns Zeit gegeben bis Ende Juli. Da gibt es nämlich die nächste Entscheidung der Bank of Japan. Und das heißt, 6 Wochen haben wir jetzt Zeit, weil dann, ja, also dann sollte es wirklich so weit sein, dass der Zins erhöht wird, denn wenn wir den Angriff danach bewerten, der die Ölpreise jetzt schon getrieben hat und was dann noch auf uns zukommt bei dieser Krise im Nahen Osten, wenn es da krisenbehaftet weitergeht, dann werden die Ölpreise mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein bisschen weiter steigen und der Yen zugleich, der wird zugleich auch wieder schwächer, hat man schon gesehen. Und das ist natürlich wirklich Öl in diesem Feuer des Auflösens des Carry Trades und da werden wir sehen, was Ende Juli passiert, aber ich bin da wirklich skeptisch, ob die Bank of Japan nicht uns da die ganzen Märkte über den Sommer auch wirklich crashen könnte durch diese Situation. Ja,
ja und ich höre auch schon, die Stimmen mehren sich, die sagen, dass die USA ihre Zinsen aufdenken muss. Donald Trump sagt ja, Powell, der Federal Reserve Chef, kostet der USA Milliarden, also durch die Entscheidung, die Zinsen hochzuhalten. Während sie
also in
tendieren zu schrumpfen.
Wegen den Zinsservices für die ganzen Schulden, die die USA hat, meinst du nicht?
Genau, das kommt ja jetzt der große Welle. Ich glaube, 9 Billionen müssen in kurzer Zeit, jetzt in nächster Zeit, neu verschuldet werden und die Zinsen sind relativ stark höher, als sie damals waren.
Ja, also es könnte ein turbulenter Sommer kommen, auf jeden Fall bleibt es spannend. Eine vierte Neuigkeit habe ich noch heute, nämlich Coinbase, da können wir gratulieren, hat die MiCA-Lizenz erhalten in Europa jetzt über Luxemburg haben die erhalten. Man weiß, Coinbase ist diese Kryptobörse, die als erstes den IPO gemacht hat, die ja damals 2021 schon während des letzten Bullenmarktes den IPO gemacht hat. Also das größte börsennotierte Kryptounternehmen jetzt, oder Circle ist jetzt vielleicht größer, ich weiß gar nicht, mit der Marktkapitalisierung wahrscheinlich.
50 Milliarden ist Circle Marketing. Ja, nein. Genau. Auf jeden Fall ist die größte börsennotierte amerikanische Börse. Kryptobörse. Die jetzt auch in Europa. Kryptobörse, ja, klar. Die jetzt auch für uns in Europa zur Verfügung steht durch die MiCA-Zulassung.
Genau, Lukas. Und damit fahren wir weiter und bringen wir euch heute die Kryptokultur wieder. Was hast du uns da mitgebracht, Spannendes?
Auch wieder Dinge, die man von Warren Buffett lernen kann, was man jetzt gerade wieder betonen muss. Jetzt haben wir zum Beispiel, wenn wir uns die letzte Episode, die wir gemacht haben, anschauen, da war die Stimmung schon ziemlich euphorisch, die vorletzte in der Gegend. Alles hat gut ausgesehen. Die Altcoins haben endlich angefangen, so richtig zu pumpen ein bisschen. Also hat schon gezeigt, bei den Indikatoren. Und dann kommt halt irgendwo die neueste Krise mit Gefahr aus dem Iran und mit jetzt der Involvierung der USA. Das heißt, da man kann sowas einfach nie planen. Da gibt es eben diesen Spruch, time in the market beat timing the market. Oder auf Deutsch, im Markt länger drin zu sein, ist oft einmal klüger, als zu versuchen, den Markt zu timen, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um zu kaufen. Ich habe da unendlich viele Geschichten zu erzählen aus meinem Umfeld oder meiner eigenen Erfahrung. Ich kenne Leute, die wollten in Kryptowährungen investieren, ganz, ganz früh und haben dann so Sätze geliefert wie, na, ich warte noch, bis das auf den und den Preis geht, auf $1 und so weiter. Es ist dann nie auf $1 gegangen, hat nie gekauft und jetzt ist es auf 50 oder $200 und sowas. Man darf so grundsätzlich, glaube ich, nicht denken. Man kann den Markt nicht einschätzen. Alex und ich und andere Leute im Kryptomarkt, wir bekommen so oft die Frage, wohin geht der Preis? Wann soll man kaufen? Kann man jetzt kaufen? Soll man jetzt kaufen? Wohin geht der Preis am 17. November? Ja, gestern zum Beispiel, ja. Also man sollte nicht wirklich Market Time. Was man schon machen kann, sowas wie gestern, wo es runterknallt, ziemlich steil in kurzer Zeit, da kann man der sogenannte Buy the Dip, man kann den Dip kaufen, wenn es kurz runtergeht und man erwartet, dass es aber wieder raufgeht und dass es nicht irgendwie komplett der Markt crasht, kann man kaufen. grundsätzlich, da gibt es auch so Analysen, wo du sogar, wenn du jedes Mal den höchsten Wert kaufst oder sogar, wenn du jedes Mal kurz vor einer Finanzkrise kaufst, bist du, wenn du lang genug investiert, immer noch im Plus.
Ja, lang genug, warten. Aber man will ja schnell viel Geld machen, Lukas.
Das ist eben oft auch der Fehler und das ist das Market Timing, wenn man dann denkt, man wartet, bis es dippt und der Preis geht weiter nach oben. Ja. Oder man wartet, es geht nach oben und man wartet, dass es noch weiter nach oben geht. Dieses Market Timing kostet sehr viel Geld.
Aber ich muss das schon ein bisschen verteidigen an dieser Stelle, weil es gibt ja auch andere Aussagen wie Buy when there is blood in the streets, also kaufe dann, wenn Blut in den Straßen ist, auch wenn es dein eigenes ist. Und da geht es wirklich darum zu sagen, wenn es richtig gecrashed hat, dann darf man keine Angst haben, dann muss man einkaufen. Und ich glaube, dass man das schon noch dazu sagen muss. Natürlich, ich glaube, bei Time in the Market geht es vor allem auch darum, was Warren Buffett macht, nämlich lang im Markt drin bleiben, nicht die ganze Zeit kaufen, verkaufen, genau. Weil das schafft man nämlich nicht. Man schafft nicht, dass man diese Hochpunkte vor dem Crash wieder verkauft und dann wieder zurückkauft. Ja. Das geht sich hinten und vorne einfach fast nie aus. Das kann man durch Glück mal schaffen, aber über die längere Sicht ist es immer sicherer, einfach investiert zu bleiben. Und genau, damit sind die Leute wie Buffett reich geworden, damit mit einem großen Teil investiert zu bleiben. Wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen und Monaten, dass Buffett natürlich momentan relativ viel Bargeld hat oder Geld auf dem Bankkonto hat, also aus seinen Risikowerten rausgenommen hat. Er ist ja ein großer Aktieninvestor, weil er glaubt, dass die Zeiten volatil sind und weil er wartet darauf, dass er gute Kaufchancen bekommt, weil die meisten Aktien ein sehr hohes KGV aufweisen, sehr, sehr überbewertet sind, auch momentan noch immer. Und Buffett kauft halt Dinge, das ist ja auch ein Spruch von ihm, er sagt, das Geschäft machst du beim Kaufen und nicht beim Verkaufen. Und ich glaube, das ist der Grund. Aber Buffett ist dennoch mit dem Großteil seines Vermögens nach wie vor investiert, auch wenn die Cash-Summe momentan relativ hoch ist.
Gigantisch. Aber ja. Vielleicht noch ein kurzer Tipp an der Stelle, wenn man sich nicht sicher ist, ob ein guter Zeitpunkt ist oder nicht, oder wenn man nicht Market Timing machen will, gibt es sogenanntes Dollar Cost Averaging, da kann man sich einfach entscheiden, da gibt es auch gute Apps, zum Beispiel von Bitpanda.
Also Cost Average.
Cost Average, also, du kaufst einfach einmal pro Woche automatisiert 200 Euro oder sowas oder 50 Euro oder einmal im Monat oder jeden dritten Tag oder sowas.
Also man kann das auch mit Euro machen, nicht nur mit Dollar. Ja, aber ja. Nein,
der Begriff heißt halt klassisch Dollar Cost Average ist der Bezeichnung.
Genau. Ja, man verwendet diesen Durchschnittskosteneffekt. Das heißt, man kauft einmal billiger, einmal teurer, aber im Durchschnitt kauft man eben zu einem Preis von früher, also von gestern, vorgestern, wann auch immer, wann man das gemacht hat. Und das heißt, man selbst wenn man zu einem hohen Zeitpunkt kauft, man kauft dann auch zu einem niedrigeren wieder. Das heißt, es wird ein Durchschnitt einfach.
Genau, das federt dieses Market Timing ein bisschen ab. Das ist ganz angenehm.
Genau, und damit kommen wir zur Skurrilität der Woche. Es ist nämlich was wirklich lustig, ist das gar nicht ganz so natürlich, aber was passiert, das ist wirklich skurril, nämlich der Token von Hacken Club, und das ist einer der bekanntesten, angesehensten, vor allem Krypto-Auditoren, der wurde gehackt. Also der Token ist von kurz auf bald, also wirklich innerhalb von kürzester Zeit, von wenigen Stunden um 97% abgestürzt. Das ist dieser Hai-Token, den schreibt man tatsächlich wie den Hai im Meer. Neuesten Infos zufolge ist der Smart Contract auf BNB-Chain und auf der Ethereum-Chain kompromittiert worden und alle Brücken wurden dann deaktiviert. Das heißt, nur die Version auf VeChain war dann noch handelbar, beziehungsweise es wird empfohlen, dass man diese anderen Token eben nicht angreift. Keine Transaktionen sollte man mehr durchführen, das ist ganz wichtig. Und dass man eben nur auf VeChain das benutzt, wenn man diesen Token jetzt einkaufen möchte, vielleicht aus Spekulationsgründen oder eben noch abstoßen möchte. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, schaut bei revoke.cash rein. Das ist revoke, also Richard Emil Victor Otto Karl Emil.cash. Weil dort könnt ihr alle Smart Contract Zugriffsrechte auch widerrufen. Das ist in solchen Fällen immer ganz klug, da mal reinzuschauen, was man denn alles für Smart Contracts zugelassen hat auf seinem Wallet.
Also du sagst nochmal, Hacken wurde gehackt.
Genau, Hacken wurde gehackt und die Brücken zwischen Blockchains gelten als besonders anfällig. Schlussendlich klärte Hacken aber dann auf, dass es sich bei diesem Zwischenfall mutmaßlich um ein menschliches Versagen handelte. Der CEO hat erklärt, dass die privaten Schlüssel eines Kontos mit einer Minterrolle auf Ethereum und BNB Smart Chain kompromittiert wurden, was zu dem unbefugten Minting von diesen HAI-Tokens führte und dann auf der BNB Smart Chain auf einem DEX gedumpt wurde. Das heißt, es wurden viele Tokens gemintet von diesen Hackern und die dann gedumpt und dadurch hat es zu diesem Preisverfall geführt. Ja, und ganz wichtig hier zu erwähnen, die Deployer-Wallet, das heißt die Wallet, die den Vertrag erstellt hat, die war nicht kompromittiert, sondern es war nur der Minter, also eine Wallet, die Zugang hatte, diese Tokens zu minten und diesen konnte man dann vom Smart Contract entfernen. Das heißt, der ist wieder sicher und es ist die volle Kontrolle wieder hergestellt. Das sagt zumindest Hacken. Wir werden das weiter verfolgen, was da passiert. Und damit, Lukas, kommen wir zum Tipp der Woche. Das passt diese Woche wirklich gut, weil es geht viel um Hacks. Es ist, glaube ich, eine Hacking-Woche gewesen, sonst ist gar nicht so viel passiert. Und deswegen der Tipp der Woche, bitte.
Ja, heftige Woche. Also Krise im Iran und sorry, Coinbase und Hacken, also sehr große Namen, wurden quasi gehackt. Also das ist alles ein bisschen angsteinflößend. Angsteinflößend ist auch eben unsere erste Nachricht heute, die 16 Milliarden Zugangsdaten, die gehackt wurden. Was kann man tun an der Stelle? Was habe ich selber zum Beispiel getan in meiner Panik? Ich habe nämlich auch zum Beispiel festgestellt, einer meiner Zugänge hatte keinen Two-Factor-Authentification-Absicherung.
Tatsächlich?
Ja, ich wusste das nicht. Ich dachte, dass ich habe das gebaut, aber ich dachte, ich habe das eingerichtet, aber ich hatte es nicht und da ist mir schon kalt den Rücken runtergelaufen. Ja? Halt, reden wir mal ganz ernst drüber und bitte über den Podcast hinaus tut's auch in die Richtung bilden. Ja? Was ihr unbedingt machen müsst, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Was ist das? Da geht es darum, es gibt zwei Faktoren. Das eine ist etwas, was du weißt, ja? Dein Passwort. Das andere ist etwas, was du hast. Zum Beispiel dein Smartphone. Kann eine SMS sein oder eine Authentificator-App. Weil etwas, was du weißt, das Passwort, das kann jetzt auch jemand anderer wissen. Ja? Das ist weggehackt. Aber was du hast, das kann dir keiner wegnehmen in der Regel. Also da ist es schon wesentlich schwieriger, darauf Zugriff zu bekommen.
Beziehungsweise beides zugleich, Lukas.
Ja, sicher, genau.
Das heißt, wenn einer dein Handy stiehlt, dann weiß er vermutlich deine ganzen Passwörter nicht. Das heißt, er kommt trotzdem nicht rein. Wenn jetzt einer aus dem Internet, irgendein Hacker oder irgendeiner da im Dark Web diese Adressen kauft mit den ganzen Benutzernamen und Zugangsdaten, dann hat er dein Handy nicht. Also das
ganz richtig, ganz klug gesagt. Ganz richtig. Also im Prinzip, dass, wenn man diese zwei Dinge hat statt einem Ding, da gehen ganz, ganz viele Risiken auf einmal in Luft auf. Also man kann viel besser schlafen. Es gibt auch viele Unternehmen und viele Services, die zwingen euch. Zum Beispiel GitHub hat vorgeschrieben, dass man Zwei-Faktor-Authentifizierung machen muss. Oder eure Banken in Österreich hier zum Beispiel. Diese ganzen Verifizierungs-Apps, die sind ja vorgeschrieben, damit eben die Banken-Zugangsdaten nicht dauernd gehackt werden, die Online-Banking nicht dauernd gehackt wird. Funktioniert super. Es ist nicht überall vorgeschrieben. Deswegen sagen wir schreiben es vor. Ja, die Kryptologen schreiben es vor. Ihr macht das bitte überall, damit euch nichts geklaut wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, SMS-Code, es gibt Authenticator-Apps, es gibt dann E-Mail, biometrisch, Hardware-Token und so weiter. Aber das tut es überall machen. Grundsätzlich, damit wir nochmal alles auf einem Fleck sagen, was jetzt gemacht werden muss, ist Passwort ändern, am besten Fall. Es ist grundsätzlich immer wieder klug, Passwort zu ändern. Macht ein kompliziertes Passwort, verwendet verschiedene Zeichen, verwendet Zahlen, am besten auch Zahlen, die nicht nacheinander stehen, zum Beispiel nicht 5, 6, 7 hintereinander, das ist nämlich auch leichter zu hacken. Dann schaut, dass ihr überall 2FA habt. Dann schaut, dass ihr nicht überall dasselbe Passwort verwendet oder das ähnliche Passwort verwendet. Ich kenne Leute, die haben ein Passwort für alles. Das heißt, wenn du ein einziges Mal irgendwo kompromittiert wirst, bist du überall kompromittiert. Dein gesamtes Internetleben ist dann hackbar.
Ich habe das nur gemacht für Konten, die mir egal sind. So Sachen, wo eben wirklich egal ist, wenn sich wer einloggt. Da habe ich so ein Bullshit-Passwort längere Zeit gehabt, aber mache ich auch nicht mehr eigentlich, weil man hat ja durch diese ganzen Passwortmanager heute die Möglichkeit, dass man überall ein anderes festlegt. Das muss man sich ja nicht zwingend merken.
Einer der nächsten Tipps eben, Passwortmanager verwenden, die sind mittlerweile sehr, sehr clever und sicher, die sind auch sehr praktisch. Gibt super Services von Google und so weiter. Passkeys
Aber Passkey, mittlerweile noch besser.
Genau, Dusky sind eine super Idee zum Beispiel, da kann man auch sehr ruhig schlafen. Biometrische Alternativen gibt es ja natürlich auch, also Fingerabdrücke zum Beispiel oder Augen. Da kann man relativ quer dann euch hacken, es sei denn, man kidnappt euch oder was. Das wird in der Regel nicht passieren. Das alles bitte beachten. Wie gesagt, nochmal auf Have I Been Pwned schauen, wenn man auch, und auch nicht in falscher Sicherheit sich wiegen, wenn man auf Have I Been Pwned nicht ist. Heißt das nicht, dass man in einem Monat dort nicht ist. Also man kann so viel Probleme ersparen. Ich kenne Leute, die sind komplett, ich kenne Leute, da ist es passiert, da ist das Binance-Konto gehackt worden, da hat man live mitschauen können, wie der Hacker versucht hat, das Geld rauszuholen, aber es gab eben Zwei-Faktor-Authentifizierung für Abhebungen bei Binance. Ja, da ist reinkommen, aber da ist nicht mehr rauskommen mit dem Geld. Mein Kumpel hat da 6-stelligen Betrag gehabt und der ist komplett in Panik geraten. Er hat dann erzählt, er hat 2 Flaschen Wein getrunken die ganze Nacht. Er hat keine Ahnung, wie oft er mich gefragt hat, was ich machen kann und so weiter. Wir haben Binance geschrieben, wir haben Binance auf Twitter geschrieben damals. Es ist nichts passiert, ja, weil eben Zwei-Faktor-Authentifizierung hat diesen Hacker einfach alle Möglichkeiten weggenommen.
Ja, ich glaube, viele Börsen wie Binance haben das ja für Auszahlungen speziell ja schon lang vorgeschrieben, dass du 2-Faktor hast. Das heißt, selbst wenn das Konto selbst jetzt nicht so sicher ist, dann kann man rein, aber man kann zumindest nichts rausschicken. Und das hat ihn natürlich jetzt geschützt, deinen Freund.
Genau. Aber zum Beispiel sowas wie Google-Account, ja, Gmail, ja, das hat nicht fix vorgeschrieben, dass du 2-Faktor-Authentifizierung hast. Aber wenn du da reinhackst, dann kannst du mit der Verbindung, die du hast, ja, wenn du andere Seiten mit Google verbunden hast, kannst du in andere Dinge reinkommen.
Ja.
Das ist halt total riskant. Und Google ist eben spezifisch erwähnt, ist in diesem Datensatz drin. Also bitte, bitte, bitte Passwort ändern, 2-Faktor-Authentifizierung, Passkeys verwenden oder eben Passwort-Manager verwenden in Zukunft, damit ihr ruhig schlafen könnt.
Also ich sage das noch einmal jetzt, haveibeenpwned.com, das ist die Webseite, da kann man reinschauen. Also pwned schreibt man wie owned, nur mit hartem P. Und da kann man nachschauen, ob die eigene E-Mail-Adresse betroffen ist von diesem Hack. Selbst wenn sie das nicht ist, der Lukas hat es gesagt, aktiviert eure Zusatzsicherheitsmechanismen. Und damit kommen wir kurz zum Ausblick. Der Ausblick ist heute ein bisschen anders und zwar haben wir eine kleine Verlautbarung. Wir werden in den Sommermonaten, wenn nicht irgendwelche unvorhersehbaren Dinge passieren, die einer Nachricht bedürfen, dann werden wir nur jede zweite Woche jetzt das Update senden. Das heißt, Juli, August gibt es jeweils 2 Folgen mit Updates und wir werden uns bemühen, dass wir daneben halt sehr, sehr spannende Interviewgäste für euch einladen, weil viele haben uns darauf hingewiesen, dass vor allem die Interviews spannend sind und wie ihr alle wisst, in den Sommermonaten ist es meistens ruhiger auf den Märkten und da haben wir uns gedacht, es ist wahrscheinlich angebracht, dass wir den Rhythmus ein bisschen ändern, zumindest bis Ende August und sonst haben wir noch zu sagen, ich glaube Anfang Juli, genau am 1. Juli gibt es die Inflationszahlen in der EU. Da wissen wir wieder mehr, wie es in Europa weitergeht. Sonst passiert, glaube ich, gar nicht so viel nächste Woche. Oder hast du noch einen Ausblick, den ich vergessen habe, Lukas?
Soweit habe ich auch in den ökonomischen Kalendern nicht so viel gefunden, was es für uns relevant ist. Also die politische Lage bleibt angespannt, aber es nähern sich die Sommermonate. In Finanzmärkten, auch in Kryptomärkten, tut sich weniger im Sommer. Wie gesagt, wir schauen, dass wir uns ein paar spannende Gäste suchen, die jetzt viel Zeit haben für uns und wir machen ein paar spannende Experten-Interview-Episoden, wo wir tief in die Materie einsteigen und eben, falls sich weitere wilde Dinge in der Welt entwickeln, dann machen wir mehr Episoden dazu und daten euch ab.
Es gibt auch versprochen Sonderfolgen, wenn wirklich was passiert, wenn der Weltkrieg ausbricht und die Börse sich halbiert, dann gibt es eine Sonderfolge von uns natürlich. Gott. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sommer und danke alle, die uns schon begleitet haben in den letzten Monaten. Es wird noch viel, viel spannender werden bei den Kryptologen. Danke fürs Zuhören auf alle Fälle und schönen Tag, bis bald.
Alles Gute und bis bald, Leute.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!